Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Ein bewegtes Theaterjahr liegt hinter uns. Ein Jahr der erhitzten Debatten, der Sparzwänge und kulturpolitischen Tabubrüche. Ein Jahr mit kreativen Überlebensstrategien und ein Jahr, in dem wir mit René Polisch viel zu früh von einem der bedeutendsten deutschsprachigen Theaterkünstler Abschied nehmen mussten. Von einer Zeitenwende war in den vergangenen Monaten oft die Rede und die Zukunftsängste in der Welt der Kultur sind so kurz vorm neuen Jahr mit den Händen zu greifen. Das Rang-1-Team schaut heute zurück. Susanne Burkhardt und Janis Elbira sind bei mir im Studio. Schön, dass Sie auch dabei sind, wenn wir 2024 noch einmal mit seinen Tief- und Höhepunkten Revue passieren lassen. Es ist eine schöne Tradition, dass wir am Ende jedes Jahres hier in Rang 1 nochmal zurückschauen auf das, was im zurückliegenden Theaterjahr die Gemüter besonders erhitzt oder besonders erfreut hat. Und mich freut jetzt erstmal sehr, dass meine beiden Rang 1-Kollegen Susanne Burkhardt und Janis Elbira hier bei mir sind. Hallo Susanne, hallo Janis.
Hallo André.
Hallo.
Ja, das hätte ja ein recht gemütliches Jahr werden können. Nun gegen Ende sind die Debatten nochmal sehr hochgekocht. Da geht es plötzlich vielerorts ums künstlerische Überleben. Aber bevor wir auf die allgegenwärtigen Sparzwänge zu sprechen kommen, würde ich sagen, schauen wir doch mal, was das deutschsprachige Theater in diesem Jahr so auf die Beine gestellt hat. Janis, du bist als Mitglied der Theatertreffen-Jury unermüdlich unterwegs gewesen, auch in diesem Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hast unzählige Aufführungen gesehen, also auch sehr viel mehr als Susanne und ich wahrscheinlich.
Ja, vor allen Dingen haben wir nur Berlin meistens gesehen.
Genau. Du hast also den Überblick. Hattest du ein schönes Theaterjahr 2024?
Alles in allem künstlerisch würde ich sagen ja. Inhaltlich war vieles sehr grimmig, war mein Eindruck. Also das Theater scheint schon sehr stark eingeholt zu sein von den Weltzuständen der letzten Jahre. Das merkt man jetzt, glaube ich, sehr stark. Ich finde es immer relativ schwierig, sowas wie einen großen Trend zu identifizieren, weil man schaut sehr viele Einzelabende, die nicht wirklich miteinander verbunden sind oder über denen irgendwie sowas wie eine Bewegung liegt oder sowas. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass man vielleicht zwei Sachen identifizieren könnte. Das eine ist, dass es sehr viele, ich würde fast sagen, historische oder biografische Stoffe auf den Bühnen gab. Also sehr viel Graben in der Vergangenheit. Ich habe den Eindruck, dass sehr viel versucht wurde, Spuren zu lesen in die Gegenwart aus der Vergangenheit heraus, also in individuellen Biografien oder auch in Familien, in der eigenen Familie vielfach. Und das andere wäre, dass bestimmte Autoren wieder auf dem Spielplan aufgetaucht sind, die so zu den Klassikern des 20. Jahrhunderts gehören. Ich denke da an Samuel Beckett, Thomas Bernhardt, Max Frisch.
Ja, Biedermann und die Brandstifter.
Biedermann und die Brandstifter wird sehr viel gespielt. Ja. Ich habe Warten auf Godot mal wieder gesehen, was man gefühlt nicht mehr so viel sieht. Thomas Bernhardt ist relativ viel gespielt worden. Autoren, die lange so ein bisschen verschwunden waren, aber die eben in ihrem Werk, glaube ich, auf jeweils sehr unterschiedliche Weise von den Schrecken des 20. Jahrhunderts erzählen und die uns heute dann doch wieder was zu sagen scheinen.
Also man erinnert sich an das 20. Jahrhundert, weil man das Gefühl hat, da entsteht jetzt wieder eine ähnliche Krisensituation, Kriege, Problemsituationen, mit denen wir uns plötzlich wieder identifizieren können.
Genau, das würde ich sagen, ja.
Kommen wir mal auf einen sehr traurigen Tag zu sprechen, der die Theaterwelt stark erschüttert hat, der 26. Februar. Da ist der große Autor und Regisseur René Polisch verstorben. Völlig unerwartet für die meisten Menschen. Ein großer Schock. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber für mich war der Gedanke sehr schwer zu fassen, dass wir plötzlich auf diese Reihe der Polisch-Stücke verzichten müssen, von denen man ja immer gedacht hat, sie gehören einfach völlig selbstverständlich zu unserem Theaterleben dazu. Wie ist euch das gegangen?
Ja, für mich war das wirklich ein Schock, als diese Nachricht kam und wahrscheinlich für die meisten Leute, die Polisch begleitet hat, als Theatermacher, als Autor und als Regisseur. Und zum einen gab es ja diese irrsinnig lustigen Titel, die er immer gefunden hat für seine Stücke und dann dieses Theater, was halt besonders junge Leute auch angesprochen hat. Also ich glaube, dass René Polisch ja was geschafft hat, was viele nicht schaffen, was vielleicht Castorf noch geschafft hat, Frank Castorf, der die Volksbühne lange geleitet hat und dort auch inszeniert hat, dass ein Publikum angesprochen wird, was normalerweise vielleicht nicht so ins Theater geht. Und das Verstörendste für mich an dem Tod von René Polisch war ja nicht nur, dass man jetzt seine Stücke nie wiedersehen wird, sondern die letzte Inszenierung, die ich erst nach seinem Tod gesehen habe und die plötzlich wirkte, als hätte da jemand sein eigenes Ableben vorhergesehen und in ein Stück gefasst, was natürlich nicht so sein konnte, weil er ist ja plötzlich gestorben, obwohl er vorher erkrankt war. Aber ja, ich fand, das hat für mich tatsächlich das ganze Theaterjahr überschattet, auch wenn jetzt zum Schluss nochmal ein René Polisch aufgeführt wurde, ohne den Regisseur, aber mit seinen alten Stammschauspielern.
Ja, nichts ist okay ist der Titel des Stückes.
Ja, nichts ist okay war das, was Fabian Hinrichs gespielt hat, genau.
Und der Schnittchenkauf ist der Titel des nicht Stückes, sondern Prosatextes von René Polisch aus dem Jahr 2011, das jetzt von 5 Polisch-SchauspielerInnen und der Dramaturgin zusammen gestemmt wurde und was wirklich ganz herausragend schön gelungen ist. Also ein Polisch-Abend wie zu besten Zeiten. Und eigentlich hat Polisch immer darauf gezielt, dass es ihn als Regisseur eigentlich gar nicht braucht. Er hat immer gesagt, er schreibt auch nicht für die Schauspieler, sondern mit den Schauspielern. Die Texte entstehen mit den Schauspielern. Und so ein Abend ist das dann geworden, der funktioniert ohne ihn. Und das ist vielleicht das größte und schönste Vermächtnis, das Polisch da hinterlassen hat in gewisser Weise.
Nun war René Polisch zum Zeitpunkt seines Todes auch Intendant der Berliner Volksbühne, die aus ihren Identitätskrisen gar nicht mehr rauszukommen scheint. Eine Weile hieß es, Vegard Winge und Ida Müller würden die Intendanz vorübergehend übernehmen. Damit wäre ja erneut auch eine Verbindung zu der großen Volksbühnenzeit von Castorf und Polisch hergestellt worden, weil Winge Müller zu den herausragenden Künstlern ja auch der Castorf-Intendanz am Haus gehört haben. Inzwischen gilt das nicht mehr. Die beiden wollen die Aufgabe nicht annehmen. Muss man jetzt einfach konstatieren, diese klassische Volksbühne als Identifikationsort, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr?
Ja, würde ich schon fast sagen. Also im Moment ist sie halt in einer sehr schwierigen Situation, weil sie hat eine Interimsleitung. Da ist kein Intendant, der nach vorne preschen kann und die Stimme erheben kann. Und weil da sind ja jetzt auch Kürzungen beschlossen worden, immense Kürzungen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Tanker, der so auf offener See segelt und die Besatzung ist gerade im Beiboot unterwegs und man weiß nicht so richtig, wo das hinführt. Also wer könnte denn jetzt eine Interimsleitung übernehmen? Die Zeit wird ja immer knapper. Wer könnte das Haus grundsätzlich übernehmen? Die Ausschreibung läuft ja immer noch, aber mit dieser doch reduzierten Finanzierung. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass früher oder später irgendwie dieses Haus geopfert wird, einem grundsätzlichen Sparwillen in dieser Stadt, weil da eben vielleicht gerade keine Verteidigung ist. Man weiß gar nicht, wer gehört jetzt noch zum Ensemble. Es ist alles so vage, dass ich gerade große Befürchtungen habe für dieses Haus.
Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass dem Haus jetzt sein eigener Autonomieanspruch, den es über lange Jahre so aufrechterhalten hat, selber zum Verhängnis wird. Also dass man sagt, man braucht nicht diese Art von Lobbyismus in die Politik hinein. Man steht so ganz für sich, man hat dieses Dynastische, was da in der Volksbühne lange vorherrschte und immer noch, glaube ich, vorherrscht und dass sich das so aus sich selbst heraus am Leben erhält. Und jetzt besteht, glaube ich, wirklich die Gefahr, dass es in diesen extremen Wirren im Sinne der Kulturkürzungen, glaube ich, unter die Räder gerät.
Ihr habt es schon gesagt, einer der Gründe für die Absage waren ja auch die Sparauflagen, die der Senat über die Berliner Kultur verhängt hat. Diese drastischen Einschnitte, wir haben im Programm sehr häufig darüber gesprochen. Anderen Städten geht es auch sehr schlecht. München muss sehr viel einsparen. In Köln sollen wohl 17% des Budgets gestrichen werden. Also das ist eine große Gesamtsituation, wo alle jetzt irgendwie sehen müssen, wie sie mit weniger Geld auskommen sollen. Aber gerade diese ganze Diskussion in Berlin, die ja auch so viel Proteste ausgelöst hat, man hatte doch den Eindruck, dass diese politischen Entscheidungen oder Vorschläge von Menschen gemacht worden sind, die sich in der Kultur gar nicht auskennen. Das ist doch ein besonderer Vorgang, oder würdet ihr das auch so sehen?
Ja, also das Jahr fing ja mit dem Tod von René Polisch schon tragisch an und ich finde, das endet jetzt mit diesen extremen Kürzungen, die so völlig sinnlos stattfinden, weil ja überhaupt nicht geguckt wird, was passiert eigentlich, wenn ich das wegnehme, was passiert dann eigentlich mit dem Rest? Also ich habe sowas noch nie so erlebt, dass man über eine Kulturlandschaft rübergeht und überall was wegnimmt und dann gab es diese Proteste, dann hat man die großen Leuchttürme wieder, hat man es wieder zurückgenommen, aber die freie Szene, die natürlich nicht vielleicht so eine ganz so starke Lobby hat, da wurde es dann umverteilt und da wurden die teilweise noch stärker belastet. Ich finde das wirklich fatal, wie kopflos hier mit über Jahren gewachsenen Strukturen umgegangen wird, wie viel da gerade zerstört wird. Und natürlich mit ganz viel kultureller Bildung, Inklusionsprojekten, die zum Teil der ehemalige Kultursenator von den Linken Klaus Lederer auf den Weg gebracht hat. Da sind Sachen über Jahre, haben wirklich etwas erreicht und das wird jetzt einfach gekippt. Und ich glaube, der Verlust, Monika Grütters, die ehemalige Kulturstaatsministerin, hat das ja in unserem Programm ganz deutlich gesagt, dass der Verlust, das wird so viel höher sein als das, was man einspart. Das ist wirklich erschütternd.
Besonders interessant ist ja auch das Grundverständnis von Kultur, was damit zum Ausdruck gebracht wird. Also Kai Wegner, hat der regierende Bürgermeister von Berlin, hat darauf hingewiesen, dass die Kassiererin im Supermarkt angeblich sowieso nicht in die Oper gehen würde. Warum solle sie also ein Haus wie die Oper mit ihren Steuergeldern finanzieren? Und Joe Charlo hat in einer Diskussion in der Schaubühne auf die Kritik an seiner Politik und an den Einsparungen mit einem Verweis auf Tansania reagiert. Das hören wir uns mal an.
Ich würde mir wünschen, dass wir nicht immer in Drohszenarien und Untergangsszenarien verfallen, die genau das immer wieder bestätigen, womit die Menschen draußen kämpfen, nämlich, dass sie sagen, es ist alles so dunkel, alles so negativ. Sondern ich glaube, das sind auch hier Orte, wo Hoffnungen entstehen sollten. Und ich wundere mich, wir waren vor wenigen Wochen in Tansania. Da kann keiner von euch in hinsichtlich Not und Leid und was auch immer mithalten. Aber dort ist die Hoffnung, der Begriff der Hoffnung und Zuversicht völlig anders ausgeprägt.
Also das sind ja schon Aussagen in der politischen Diskussion, die man so eigentlich nicht gewöhnt ist, ein solches Argument zu hören, dass wir doch uns vergleichen sollten mit Menschen in anderen Ländern, Kulturkreisen, denen es noch viel schlechter geht, die aber sich die Laune nicht verderben lassen. Was ist das für ein merkwürdiges Argument?
Ja, ich finde eigentlich beide Aussagen ziemlich daneben. Also auch die Aussage von Kai Wegner mit der Kassiererin ist wahnsinnig paternalistisch, steht eigentlich für einen ultra-elitären Kulturbegriff. Ist eine Trope, die man, glaube ich, relativ häufig findet in Wahrheit, dass bestimmte Leute da einfach vermeintlich nicht hingehen. Ich glaube, die Kollegen von der Taz haben gleich ein paar Tage später jemanden losgeschickt in die Staatsoper, die dann genau das Gegenteil herausgefunden hat, schönerweise im Publikum. Das kommt eigentlich meistens von Leuten, die selber vor allen Dingen nicht hingehen, die einfach ein sehr eingeschränktes Bild davon haben, wie so ein Publikum in Kulturinstitutionen aussehen kann. Und bei dem Satz von Giorgialo zu Tansania, da muss ich echt sagen, habe ich mir wirklich an den Kopf gefasst, weil das ist, glaube ich, was man in keinem anderen Politikressort so bringen könnte, nur in der Kultur. Man stelle sich vor, es würde ein Gesundheitsminister erzählen, oh, ich war jetzt in Tansania und ja gut, die Leute haben da ein bisschen weniger Krankenhäuser, aber die sind super happy und kommt dann zurück und sagt, ja, vielleicht können wir einfach auch hier ein paar Krankenhäuser zumachen, vielleicht geht es uns dann auch besser.
Fahrradwege brauchen wir auch nicht. Ich glaube, damit ist jeder Diskurs beendet.
Und ich glaube, man muss da auch wirklich mal dran erinnern, was die großen Kulturinstitutionen alles leisten, um eben ein Publikum anzusprechen, was normalerweise vielleicht nicht sich dieser Hochkulturelite zugehörig fühlt. Also die ganzen Projekte, die da gestartet werden und übrigens auch relativ günstige Eintrittspreise, für die immer wieder gesorgt wird, damit Menschen niedrigschwellig Zugang bekommen zur Kultur.
Die nur über Zuschüsse funktionieren.
Eben, das also ist ja das. Wenn man darauf dann verzichten will, dann bestätigt man ja im Grunde genommen das, was man jetzt in den Raum stellt, dass das sowieso nur interessant ist für Menschen, die sehr überprivilegiert und mit viel Geld in die Kultur reingehen, weil das so zu ihrem persönlichen Lifestyle gehört. Also da reicht ein Blick vor allen Dingen auch gerade in die Theater, um zu sehen, mit welchen Themen auch der Gegenwart dort ja eigentlich umgegangen wird und was da auf die Bühne gebracht wird, eben für ein breites Publikum.
Und ich würde gerne noch mal ergänzen, weil wir immer über die großen Städte reden, ne? Die drohende Insolvenz von so vielen kleinen Theatern, gerade im Osten Deutschlands. Wenn wir gucken nach Görlitz, Freiberg, Döbeln, Plauen-Zwickau, Bautzen, Chemnitz, das sind alles Häuser, die von sich gesagt haben, sie stehen mehr oder weniger vor der Insolvenz. Und das Chemnitz zum Beispiel ist Kulturhauptstadt 2025. Und das sind ja Orte, anders als in Berlin, wo ich mir aussuchen kann, gehe ich ins Berliner Ensemble oder gehe ich ins Gorki oder gehe ich ins Deutsche Theater. Da gibt es nur dieses eine Haus und das ist ein ganz wichtiger Ort für Menschen, die ansonsten bestimmte Diskurse nicht führen können oder sich nicht gehört fühlen. Und also das sind diese Zentren für Toleranz, für eine offene Denkweise. Und das muss man sich genau angucken, was da verloren geht. Weil was wollen wir denn in unseren Zentren haben? Irgendwie so eine Tankstelle oder so ein leeres Kaufhaus? Das kann ja nicht die Zukunft sein.
Naja, es gibt ja die Forderung, dass man sich dann bitte an die freie Wirtschaft für irgendwelches Sponsoring wenden soll. Und es gibt schon Verzweiflungsprojekte, die wir in diesem Jahr präsentiert bekommen haben. Daniel Morgenroth, der Intendant des Gerhard Hauptmann Theaters Görlitz-Zittau, hat ernsthaft angeboten, den Namen seines Hauses an die Wirtschaft zu verkaufen, also ein Coca-Cola-Theater daraus zu machen, beispielsweise klang wie ein Witz, war aber wohl ernst gemeint. Und scheinbar ist das ja zum Beispiel in Berlin für den regierenden Bürgermeister etwas, was durchaus Vorbildcharakter hat.
Ich bin bei diesen ganzen Debatten auch nochmal über ein Zitat gestolpert von Winston Churchill, ihr kennt es vielleicht schon. Der wurde mal, als der Luftkrieg über seinem Land tobte, da wurde er aufgefordert, die Kulturausgaben zugunsten des Verteidigungshaushalts zu kürzen und daraufhin antwortete er trocken, und für was kämpfen wir dann? Und das fand ich irgendwie total sinnvoll. Worum geht es denn letztendlich? Ne? Natürlich ist, die Debatte hatten wir ja schon bei Corona, ist Kultur systemrelevant, brauchen wir die Theater? Manche haben gesagt, das ist der Luxus, das Extra. Aber wenn wir das alles sozusagen kaputt sparen, und es geht ja nicht nur um Theater und Oper, es geht um kulturelle Bildung, es sind ja viele Sachen, die was anstoßen und die unsere Gesellschaft stützen. Kulturelle Teilhabe, Diversität, Inklusion und diese ganzen Felder. Und wenn das alles weggespart wird, weiß ich gar nicht, wie diese Gesellschaft aussehen soll.
Und man kann, um vielleicht nochmal René Polish zu zitieren oder ein Wort, das er gerne benutzt hat, sagen, es kann ja nicht sein, dass es in der Kultur nur noch um Mehrwertproduktion geht. Was Carsten Broster, der Hamburger Kultursenator, bei uns in der Sendung beschrieben hat, mit geht es wirklich nur noch um sowas wie softe Standortfaktoren, wenn man sagt, wir haben ein schönes Theater, hoffentlich kriegen wir dann möglichst viele Touristen. Oder ist das eigentlich der Ort, an dem wir unsere liberale, pluralistische Gesellschaft verhandeln?
Noch gibt's diese Orte, noch findet das statt. Insofern sollten wir vielleicht trotz der düsteren Zukunftsperspektiven jetzt nochmal zurückschauen. Und da wir ja auch eine besonders schöne Tradition in der Sendung haben, in Rang 1 haben, die geniale Stelle, würde ich mal meine geniale Stelle des Jahres einbringen und euch dann auch nochmal fragen, ob es nochmal eine besondere geniale Stelle auch gegeben hat. Bei mir war es nämlich auch so ein Moment, gerade erst vor kurzem in einer Inszenierung, die eigentlich an sich ziemlich irre war und wo man auch oft da gesessen hat und den Kopf geschüttelt hat und gedacht hat, was ist denn das hier? Aber dann gab es so ein paar grandiose Momente und das war der Abend von Rosa von Braunheim am Deutschen Theater, die Insel der Perversen. Ein Stück, in dem wirklich mit großer satirischer Gewalt auf alles eingedroschen wird, was unsere Gegenwart gerade furchtbar macht. Und da gab es einen wirklich hinreißenden Augenblick, wo der großartige Schauspieler Bojida Kochewski als Wladimir Putin auf einem Bären auf die Bühne geritten kommt mit blanker Brust und einem frisch gefangenen Fisch in der Hand und dann dies hier erzählt.
Ich freue mich, heute ein Lied für Sie zu singen. Es ist aus meinem Musical und ich habe dieses Musical selber geschrieben. Es erzählt mein Leben für die Nachwelt, damit jeder weiß, wer ich bin. Aber niemand darf es Musical nennen, weil Musical ist für Schwule und in Russland gibt es keine Schwulen. Deswegen ich nenne es Musikalna Speziala Operacija.
Und dann fängt er also jetzt anschließend, nachdem er diese Einleitung gegeben hat, an zu singen, ein unglaublich albernes Lied und man findet es wahnsinnig lustig und gleichzeitig hat es eine böse satirische Qualität und dann passiert etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. In dieser sehr spärlichen Inszenierung kommen plötzlich riesige Tiere von der Decke, es rieselt Konfetti herab und es wird ein Moment geschaffen, den es für mich so nur im Theater gibt. Es ist schrecklich, weil es was mit der furchtbaren Gegenwart zu tun hat. Es ist wahnsinnig witzig und gleichzeitig bricht einem irgendwie das Herz, weil so ein poetischer, wunderschöner Bühnenmoment entsteht. Sowas, finde ich, kann man in keinem Film, in keiner Serie wirklich zu sehen bekommen. Sowas geht nur im Theater. Vor allen Dingen die Ambivalenz dieses Momentes. Das war dann doch irgendwie mein ganz besonderer Moment, meine geniale Stelle in diesem Jahr. Janis, was hast du zu bieten?
Sehr schön. Ich glaube, ich kann da anschließen, weil ich auch eine sehr nüchterne Inszenierung gesehen habe, die aber auch so einen Moment hatte, der auf eine sehr faszinierende Weise völlig aus der Reihe fiel. Das war Trauer ist das Ding mit Federn nach Max Porter, inszeniert von Christopher Rüping am Schauspielhaus Bochum. Da geht es um eine junge Familie, die um ihre sehr früh gestorbene Mutter trauert und dann taucht eine Krähe auf, die spielt Anna Drexler und die ist sozusagen deren Trauerbegleiterin. Aber es gibt dann auch noch eine zweite mythologische Figur, das ist ein Dämon, der in Gestalt der Mutter wiederkehrt, der wird gespielt von Anne Riedmeier. Und in einer ganz tollen Szene verdrischt diese Krähe diesen Dämon. Das artet dann plötzlich mitten in diesem kargen Setting aus in so eine Splatter-Szene mit ganz lauter Musik, mit Blut und Gedärm und Kotze und minutenlang. Und es ist irgendwie kontrovers, weil es so völlig aus der Reihe fällt, aber es ist so kathartisch gewesen, weil sich in diesem Moment mal diese ganze fürchterliche Trauer auflöst in so einen Rausch aus Zorn und Wut. Und das war irgendwie auf eine komische Weise sehr heilsam und ein ganz toller Moment in diesem Theater, ja.
Mit Trauer hat auch dein Moment zu tun, Susanne, oder?
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich knüpfte an und ich ziehe euch jetzt so richtig runter am Ende unseres Rückblicks, weil ich komme nochmal zurück auf den Anfang, mehr oder weniger auf René Polischs letzte Inszenierung, Ja, nichts ist okay, gespielt von Fabian Hinrichs an der Berliner Volksbühne. Und in der Aufführung nach seinem Tod hat man natürlich jeden Satz, jedes Wort anders gehört, was Fabian Hinrichs gesprochen hat, weil man natürlich das alles auf den Dichter und Regisseur bezog und ein Satz oder es sind, glaube ich, mehrere Sätze, sind mir besonders in Erinnerung geblieben, wenn Fabian Hinrich sagt:
Und daran muss man sich immer erinnern, auch wenn es schmerzt und schrecklich ist, gab es mal jemanden von denen, die ganz schön und ganz zärtlich irgendein Zeichen waren aus einer ganz anderen Bilderwelt, die schwer zu begreifen war und man selbst total verloren in dem Versuch, sie festzuhalten.
Und wenn man diese Sätze hört im Publikum, dass man wusste, alle weinen jetzt eigentlich in dem Moment. Ihr nickt auch beide, ich glaube, euch ging es auch so. Das hat eine unglaubliche Kraft und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, in den Worten selber steckt dann schon alles drin. Also das hat mich sehr, sehr berührt und Ich habe immer gedacht, das ist für Fabian Hinrichs vielleicht auch so eine Art Trauerbewältigung, die er da auf der Bühne machen kann, weil er ja sehr eng mit René Polisch befreundet war und ihm ja auch so einen Liebesbrief zum Abschied geschrieben hat. Ja, das ist meine ideale Stelle 2024.
Ja, es war nicht nur ein leichtes Jahr, das kann man wirklich sagen. Und deswegen schauen wir jetzt nach vorne und hoffen mal, dass wir nicht nur über Krisen und traurige Dinge berichten müssen. Aber ich bin mir sicher, wir werden auch über viele großartige Highlights berichten. Ganz vielen Dank, Susanne Burkhardt und Janis Elbira, dass wir heute gemeinsam diesen Rückblick machen konnten. Ich wünsche euch und unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Start ins neue Jahr.
Ja, danke schön.
Danke schön.
Ich freue mich schon auf die Auswahl der Theatertreffen-Jury im Januar.
Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber wird es wieder kommt. Schön.